Nietzsche wurde nun also freier Philosoph für den Rest seines aktiven, tätigen Lebens, das allerdings nicht mehr lange dauern sollte. Es blieben ihm nur noch 9 Jahre bis zu seinem endgültigen Zusammenbruch.
Nietzsches Denken durchlief in dieser Zeit eine Zwischenphase, die etwa von 1875 bis 1881 dauerte. Sie verschaffte Nietzsche gleich 3 weitere Etikette, nämlich als Philosoph des Skeptizismus, des Nihilismus und des Perspektivismus. Alle 3 Denkrichtungen beruhen auf demselben Grundgedanken, nämlich objektive Wahrheit, also eine allgemeingültige richtige Erkenntnis, ist nicht möglich. Dies ist zunächst einmal die Haltung des Skeptizismus, der dadurch all das, wofür Wissenschaft und Philosophie stehen, prinzipiell in Frage stellt.
Der Nihilismus meint dasselbe wie der Skeptizismus, aber in Bezug auf Werte und Moral. Also es gibt keine objektiven Werte, kein allgemeingültiges Gut und Böse.
Der Perspektivismus ist dann die Schlussfolgerung aus Skeptizismus und Nihilismus, nämlich sowohl die Erkenntnis der Wahrheit als auch die der Werte erfolgt immer nur aus der Perspektive des jeweiligen Menschen und bedeutet nicht mehr als dessen individuelle Meinung. Nietzsche formuliert dies so: Wir haben keinen Urtext, sondern nur Interpretationen.
Nietzsche versteht denn auch Philosophie nicht als Wissenschaft, sondern als Kunst. Sie bringt keine ewigen Wahrheiten hervor, sondern bloß die subjektive, persönliche Meinung des jeweiligen Denkers.
Seit seinem Abschied aus Basel lebte Nietzsche abwechselnd an verschiedenen Orten, immer in Hotels oder Gasthöfen und immer allein. Er brachte es nie zu einer Beziehung zu einer Frau, geschweige denn zu einer Ehe. 2 Frauen machte er Heiratsanträge, die aber beide abschlägig beschieden wurden.
Eine dieser Frauen war Lou Salome. Nietzsche lernte sie 1882 in Rom kennen und verliebte sich in sie. Dabei ging er taktisch, aber eher ungeschickt zu Werke. Er brachte seinen Heiratsantrag nämlich nicht selbst vor, sondern über einen Freund, der seinerseits aber ebenfalls in Lou Salome verliebt war. Deshalb steht zu vermuten, dass er Nietzsches Antrag nicht mit dem nötigen Engagement übermittelte.
Jedenfalls wurde Nietzsche nicht erhört. Und das war auch das Ende des Kapitels Nietzsche und die Frauen. Abgesehen von einigen Aphorismen, die nicht immer freundlich ausfielen. Zum Beispiel:
Selten denkt das Frauenzimmer, denkt es aber, taugt es nichts.
Nietzsche warf sich nun voll und ganz auf seine Arbeit. Seine Produktivität wurde immer rastloser, sein Leben zugleich immer einsamer und dunkler. Ein Jugendfreund schrieb nach einem Treffen im Jahre 1886:
Eine unbeschreibliche Atmosphäre der Fremdheit, etwas mir damals völlig Unheimliches umgab ihn, als käme er aus einem Lande, wo sonst niemand wohnt.
Nietzsches Stimmungen schwankten nun immer heftiger zwischen Depression und Größenwahn, bis er schließlich Anfang 1889 in Turin einen Nervenzusammenbruch erlitt. Er sah, wie ein Droschkenkutscher sein Pferd schlug, umarmte das Pferd und begann zu weinen. Ab da war er verwirrt.
Die Diagnose lautete auf Paralyse, also fortgeschrittene Auflösung des Gehirns. Nietzsche kam zunächst in verschiedene Kliniken, später in die Obhut der Mutter und dann in die der Schwester. Sein Geist, einer der strahlendsten seiner Zeit, war erloschen. Die letzten 10 Jahre seines Lebens verbrachte Nietzsche in tiefer Umnachtung. Er starb am 25. August 1900.
In den letzten Jahren seines philosophischen Schaffens war Nietzsche wieder zu seinem ursprünglichen großen Thema zurückgekehrt, also dem Leben. Im Zentrum seines Denkens standen nun allerdings 2 neue Begriffe, nämlich der Wille zur Macht und der Übermensch.
Der Wille zur Macht enthält im Grunde das, wofür vorher das Dionysische stand, also das ungezähmte, wilde, natürliche Leben. Hinzu kommt nun eine Tendenz zur Steigerung des Lebens. Nietzsche nennt den Willen zur Macht deshalb auch den Trieb zum Stärkerwerden. Stärker werden als andere, aber auch als man selbst – im Sinne von Selbstentwicklung und Selbstverbesserung.
Den Sinn des Lebens sieht Nietzsche weiterhin in der Steigerung der Lebensintensität bis hin zur Verzückungsspitze. Aber der Weg dorthin ist nun ein anderer. Da die Steigerungstendenz im Willen zur Macht schon enthalten ist, braucht es den Umweg über die Kultur nicht mehr, sondern in diesem Modell macht es mehr Sinn, einfach nur dafür zu sorgen, dass der Wille zur Macht sich ungehindert entfalten kann.
Dies ist die entscheidende Weichenstellung im späten Denken Nietzsches. Es geht nun nicht mehr darum, das Dionysische kulturell zu kanalisieren und in dieser Verfeinerung zu steigern, sondern das ungezähmt Wilde und Grausame in der Natur und im Menschen soll ungefiltert zutage treten. Damit beginnt der Gedankengang, der Nietzsche berüchtigt machte.
Um die ungehinderte Entfaltung des Lebens zu ermöglichen, müssen die Hindernisse beseitigt werden, die dem entgegenstehen. Dies sind für Nietzsche vor allem Moral und Religion. In diesem Zusammenhang fällt Nietzsches berühmtes Wort »Gott ist tot«. Damit ist gemeint, Gott ist tot und mit ihm auch alle Werte, für die Gott und das Christentum stehen, etwa Demut, Gehorsam, Brüderlichkeit oder Gerechtigkeit. Denn diese Werte, so Nietzsche, sind falsch. Sie dienen nur dazu, den starken Menschen Fesseln anzulegen.